Ich lese den Text vor, wir machen weiter mit unserem Epheserbrief. Wir sind angelangt in Kapitel 4, Vers 17. Ich lese die Verse 17 bis 32. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gütig zueinander, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wieder ein etwas längerer Abschnitt heute, der für heute ausgesucht worden ist. Ich werde mich konzentrieren hauptsächlich auf den zweiten Teil, wo es um unseren praktischen Lebenswandel geht. In den ersten acht Versen, in der ersten Hälfte, erinnert Paulus die Epheser an ihre Bekehrung. Und wie tiefgreifend diese Bekehrung gewesen war, lesen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 19, die Verse 18 bis 20. Apostelgeschichte 19, ab Vers 18. Es heißt da, viele aber von denen in Ephesus, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht. Und erwies sich kräftig. Also, wo steht Zauberei? Heißt eigentlich vorwitzige Künste, unnütze Dinge. Sind diese Bücher drin gewesen? Ein Sammelbegriff, der vieles einschließt, was sich in Wirklichkeit, was sich groß gibt, was aber in Wirklichkeit den Menschen nicht weiterhelfen kann. Sehr viele haben solche Sammelbegriff esoterische Bücher im Haus gehabt und mussten sich jetzt, wollten sie zu Christus kommen, von diesem Gedankengut trennen. Denn Licht und Finsternis, das geht nicht zusammen, sagt die Bibel. Aber auch viele andere, die mit der Esoterik weniger am Hut gehabt haben, mussten, als sie gläubig geworden sind, ihren alten Menschen ablegen. Vers 22, wenn wir das vielleicht einblenden können, die Regie. Vers 22 steht eben, dass sie ihren alten Menschen abgelegt haben. Jeder Mensch, und sei es auch der edelste, nach außen hin zumindest, wenn er sich zu Jesus Christus bekehrt, muss den alten Menschen, der gefesselt ist von betrügerischen Begierden, ablegen. Der Mensch, bevor er zu Christus kommt, betrügt sich durch seine Begierden selbst und richtet sich letztendlich zugrunde. Und er schädigt auch die, die um ihn herum sind. Auch dann ist nicht Esoteriker. In Vers 19 sehen wir, wie das augenscheinlich klein anfängt und sich dann steigert. Es beginnt mit Ausschweifung. Ausschweifung ist des Guten zu viel. Dann kommt noch das Schlechte dazu. Hier ist die Rede von jeder nur denkbaren Unreinheit, also alle möglichen Laster, die es gibt, nicht nur sexueller Natur, die kommen dann im nächsten Kapitel dran. Alles, was Laster sind, gibt es im nicht bekehrten Menschen in Fülle. Und schließlich und endlich wird daraus die Gier oder Habsucht, kann man auch übersetzen. Das, was harmlos anfängt, wird irgendwie zur Sucht. Man muss haben, haben und nochmals haben. Also von all diesen Dingen, die unser Leben vorher geprägt haben, haben wir uns bei unserer Bekehrung wegbekehrt, abgewendet. Wir haben ganze Sache gemacht, denke jeder hier drinnen, mit Jesus. Und es hat uns gut getan. Wir sind, denken wir ein bisschen zurück, von einem Moment zum anderen förmlich aufgeblüht. Weil das Leben Gottes, Vers 18, auf einmal in uns war. Das war der Grund. Erinnerst du dich noch daran? Vorher haben wir nicht einmal geahnt, dass es solches ein Leben überhaupt geben könnte. Ein Leben in inniger Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hatte. Gott war für uns alle weit weg. Und ein Leben unter seinen Verheißungen. Ich zitiere gerne immer wieder meine Lieblingsverheißung. Die steht in Sprüche 5, 16, Vers 7. Wenn der Herr an den Wegen eines Mannes wohlgefallen hat, lässt er selbst seine Feinde mit ihm Frieden machen. Ich denke, jeder von uns hat seine Lieblingsverheißung und jeder von uns hat erfahren im Laufe der Zeit, dass sie nach und nach wahr werden in unserem Leben, wenn wir uns zu Jesus bekehren, wenn wir seinem Wort vertrauen und ihm gehorchen und nicht unserer Schlauheit. Dann wird unser Leben Stück für Stück saniert. Es war also gut und recht, denke ich damals, dass wir unseren alten Adam wirklich Adieu gesagt haben und haben das dann auch durch die Taufe symbolisch bekräftigt, wir haben ihn ersäuft. Wir haben aber leider festgestellt, dass das Vieh schwimmen kann. Das ist ein Spruch und das ist wahr. Und deshalb braucht dieses Vieh, der alte Adam, immer wieder das Messer. Und das haben wir jetzt ab Vers 25, eben die Dinge, die wir abgelegt haben und aufpassen müssen, dass sie nicht wieder in unser Leben hineinkommen. Vers 25, ich habe jetzt den Apparat hier, genau, danke. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Geschwister, damit fängt unser Problem an mit dem Reden der Wahrheit. Die Anlage zum Lügen ist nämlich geradezu charakteristisch für unsere verderbte alte Natur. Mit einer Lüge hat das Unheil seinen Lauf genommen. Geschwister, wir entstammen einer Welt und leben mittendrin, wo es einfach Dinge gibt, die viel wichtiger sind als Wahrheit. Konkurrenzkampf zum Beispiel. Wenn du oben sein willst in der Tabelle, da wo der Rahmen ist, dann darfst du nicht zimperlich sein. Ein Beispiel aus dem Sport. Der Stürmer, wenn er mit dem Ball am Fuß in einen gegnerischen Strafraum hineinkommen will, um das durchzuschießen, das seine Mannschaft so dringend braucht, muss zuerst seinen Gegenspieler in die Irre führen. Er täuscht links an, dann geht er rechts vorbei. Gäbe er nämlich seine wahren Ansichten preis, er käme nicht hinein. Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist ein Spiel. Das stimmt, aber wenn es schon im Spiel so zugeht, dass da getrickst wird, an allen Enden, wie schaut es dann auch im wirklichen Leben aus, wo es ans Eingemachte geht, in der Wirtschaft, in der Politik, im Berufsleben? Vom oft nicht offenen Umgang, sogar in der Familie, sogar zwischen Mann und Frau, gar nicht zu sprechen. Die Worte, die wir machen, dienen sie nicht oft viel mehr dazu, die Wahrheit etwas zu verschleiern, etwas leicht zu korrigieren, als sie völlig ans Licht zu bringen, ohne vielleicht explizit etwas ganz Falsches zu sagen, lenken wir aber doch vom Eigentlichen ab. Wir lenken das Wasser auf unsere eigene Mühle. Nicht ohne Grund sagt deshalb die Bibel, alle Menschen sind Lügner. Manche Menschen scheinen schon allein von ihren Genen her ganz besonders prädestiniert zu sein für die Lüge. Ganze Kulturen können davon befallen sein, hat sich im Laufe der Zeit eingebürgert. Zum Beispiel sagt Paulus im Titusbrief, alle Kreter sind Lügner, hohle Schwätzer und Betrüger. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Damals war es so. Denen muss man den Mund stopfen, sagt er, sie zurecht, streng zurechtweisen. Die Theologie jetzt, um den Glauben etwas menschlicher zu gestalten, hat viel darüber herumphilosophiert, ob man das Lügen nicht zumindest in besonderen Situationen erlauben könnte. Man hat den Begriff der Notlüge geprägt. Also normalerweise versuche ich natürlich die Wahrheit zu sagen. Aber wenn es brenzlig wird, dann lüge ich halt ein bisschen. Keine offensive Lüge natürlich, sondern rein defensiv. In der Bibel steht ja auch zum Beispiel die Geschichte von der Rahab, wie sie gelogen hat, um die beiden Kundschafter der Israeliten zu retten. Und Rahab scheint ja immerhin im Stammbaum von Jesus Christus auf, Matthäus 1. Und dem Register der GlaubensheldInnen in Hebräer 11. Ja, das stimmt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die, von denen die Bibel spricht, alle auch eine Menge Fehler gemacht haben. Es ist immer falsch zu lügen, ohne Ausnahme. Denn der Vater der Lüge, sagt Jesus, und der ist unsere Referenz, ist der Teufel. Der Großen, also der ganz offensichtlich auf Betrug ausgerichteten, genauso wie der kleinen Verteidigungslüge, wenn wir in die Enge getrieben sind. Wenn wir nicht uns in der Lage sehen, die Wahrheit zu sagen, sollten wir lieber schweigen. Jesus sagt, eure Rede sei ja oder nein. Alles, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Das heißt nicht, dass wir einsilbige Leute sein sollen, die nur noch ja oder nein sagen, aber eindeutige schon. Denn wir sind untereinander Glieder, lautet der zweite Satz in diesem Vers. Das gilt natürlich für die Gemeinde. untereinander als Glieder am Leibe Jesu müssen wir natürlich besonders offen zueinander sein. Lüge ist da undenkbar. Es ist wie Sand im Getriebe, vertrauenszerstörend. Vertrauen brauchen wir aber, wenn wir wirklich im Geist zusammenarbeiten wollen. Eine ganz besondere Form der Lüge in der Gemeinde, ist die fromme Variante, ist die Heuchelei. Wenn die sich breit macht, mal in der Gemeinde, dann gute Nacht. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, sagt Jesus. Das heißt, vor der Heuchelei. Gehen wir weiter zum nächsten Vers. Zürnet und zündigt dabei nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Der Teufel freut sich, wenn wir lügen. Denn dann sind wir seine Kinder. Er ist der Vater der Lüge. Er freut sich aber auch, wenn wir übermäßig zornig sind. Denn dann öffnen wir ihm eine Tür und er kann seinen Fuß reinstellen. Er hat Raum gewonnen. Geschwister, dass bestimmte Dinge uns nicht kalt lassen, besonders dann, wenn sie in unserem nächsten Umfeld passieren, das ist normal und gut. Jesus war einmal so zornig, dass er mit einer Geißel in der Hand in den Tempel hineinging und gewalttätig wurde. Er konnte aber, als er das machte, das Wort aus den Psalmen für sich in Anspruch nehmen, wo steht: Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Bei uns hingegen ist es meistens nicht der Eifer um das Haus Gottes, der uns auf die Palme bringt, sondern der Eifer um unsere Ehre, unsere Position, unser Wohlergehen. Mein Wille geschehe. Selbst da, wo es um das Reich Gottes geht, also um die Wahrheit, für die wir wirklich kämpfen sollten, persönliche Eitelkeiten sind doch auch ab und zu im Spiel. Machen wir es kurz mit diesem Vers. Wir lassen es uns also nicht nehmen, ab und zu auch einmal auf den Tisch zu schlagen. Wahrheit hat in dieser Welt nur dann eine Chance, wenn auch welche da sind, die aufstehen gegen das Unrecht. Zugleich aber sind wir auch, wie Jakobus schreibt, sehr langsam zum Zorn. Weil wir wissen, was wir alles kaputt machen können im Zorn. Zum zornigen Kain sagt Gott: Pass auf, die Sünde lagert vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Kain ist nicht heruntergegangen vom Gas. So soll es bei uns nicht sein. Es steht hier: Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und wenn sie trotzdem untergegangen ist und du liegst im Bett und sinnierst, dann bitte Gott um Rat, was du eigentlich sonst noch tun kannst, um die Situation zu verbessern, außer zornig zu sein. Ich wünsche mir, es gelänge mir auch immer so, das, was ich jetzt gesagt habe. Gehen wir zum nächsten Vers. Okay. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Paulus hat, was diese Worte anbelangt, selbst eine sehr große Autorität gehabt. Autorität kommt nicht von dem, was man gerne wäre, sondern von dem, was man ist. In Apostelgeschichte 20, mit dem Schiff auf dem Rückweg von seiner dritten Missionsreise, bei einem Zwischenstopp nicht weit weg von Ephesus, zu einem Zeitpunkt aber, wo er vom Herrn her genau weiß, in diese Gegenden werde ich nicht mehr vorbeikommen. Er hat aber nicht viel Zeit und weiß, die in Ephesus, die halten mich auf. Deshalb lässt er die Ältesten rufen von Ephesus und hält ihnen eine sehr eindrückliche Rede. Den Schluss davon lese ich jetzt vor. Apostelgeschichte 20, Abvers 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzubauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Manche in Ephesus waren offensichtlich in einem ganz anderen Milieu groß geworden. Weitergeben, wieso? Selbstessen macht fett. Am besten schmeckt sowieso das Gestohlene. Der Herr sei mit dir und du gehst mit mir. So ein Spruch, den dürfte man hier eigentlich nicht sagen, aber ist ein Spruch. Ich will mal sehen, ob ich etwas organisieren kann, sagt der Stehler. Und drückt damit aus, dass es nur darum geht, nicht erwischt zu werden. Der hat sowieso zu viel. Ganz besonders der Staat. Der Staat nimmt uns alle aus. Wieso also nicht mal umgekehrt? Sowieso ein Fass ohne Boden, der Staat. Bisschen mehr oder weniger. Geschwister, es ist schon gut, dass wir Reserven haben. Irgendwie das in der Tasche, wenn man uns umdreht. Das ist gut. Nur der, der etwas hat, und dafür müssen wir, lesen wir hier zuerst einmal, arbeiten, fällt anderen nicht zur Last. Kann etwas abgeben. Aber ehrlich erworben, muss es schon sein. Unrecht gut hilft nicht, heißt es in den Sprüchen. Und auch in den Sprüchen. Besser wenig in der Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Gehen wir weiter zum nächsten Vers 29. Genau. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Also zusätzlich zu den wahren Worten und zu den gelogenen, haben wir gehört, die beide aus unserem Munde kommen können, gibt es noch so eine Art Mittelding, das sind die faulen Worte. Was sind das faule Worte? Faule Worte, laut der Definition hier, sind alle jene Worte, die den Hörenden nicht Gnade geben, ihnen nicht wirklich weiterhelfen. Im griechischen Urtext steht hier, wo von der notwendigen Erbauung die Rede ist, das Wort Kreia, Bedürfnis. Wir sind ein jeder von uns nicht so stark, wie wir uns geben. Wenn du mit jemandem zusammen bist, auch nachher, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Gegenüber in diesem Moment ein inneres Bedürfnis hat. Ein Bedürfnis, das du, wenn es erkennst, mit deinem Reden lindern kannst oder vielleicht sogar beseitigen. Es heißt in den Sprüchen, ein Wort, geredet zu rechter Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Nur schöne Worte zu machen, das reicht aber nicht. Deshalb heißt es im Kolosserbrief, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Meine Frau sagt immer, ja, nicht zu viel Salz, ist schlecht für den Blutdruck. Und sie kocht dementsprechend. extra für mich, wenig Salz. Ich habe großes Glück gehabt bei der Auswahl meiner Frau, nicht nur was das Kochen anbelangt. Was würde es mir nützen, wenn ich eine Frau hätte, die zwar salzarm kocht, aber mit ihrem Mundwerk meinen Blutdruck auf 180 treibt? Jetzt mache ich mal ein bisschen Propaganda, sie ist ja nicht hier. Das heißt von ihr, und gemeint ist sicher meine Frau, ihren Mund öffnet sie mit Weisheit, Sprüche 31, und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. Das hat mit ihrem Inneren zu tun, auf das sie stets gut aufpasst, meine Frau. Habt Salz, sagt Jesus, zuerst einmal in euch selbst. Wenn ihr unser Inneres nicht unter Kontrolle halten, dann kann auch aus unserem Mund nichts Gescheites rauskommen. Die Worte, die wir mit von unseren Lippen kommen, sind nämlich ein getreuer Spiegel vom Zustand unseres Herzens. Wenn ich nur einen Satz sage, kommt es nicht raus. Aber je mehr ich spreche, desto mehr kommt raus, was in meinem Herzen ist. Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mensch, sagt Jesus. Kein faules Wort, Kommissar Mund. Gehen wir weiter zum nächsten Vers. Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Wir wissen, haben am letzten Sonntag öfter darüber gehört, zumindest wenn ich da bin, möchte ich das immer schon sagen, dass der Tag unserer Erlösung ausständig ist, denken wir hin, ja, Verstehung, freut euch darüber, denkt viel daran. Aber bis dahin hat der Herr uns schon einstweilen mit dem Heiligen Geist versiegelt, heißt in Vers 30. Ich übertreibe jetzt mal, damit er uns auch wiedererkennt, wenn es dann soweit ist. Es ist wie wenn der Bauer, jetzt kommen die Schafe bald wieder zurück, wenn er sie aber inmitten von vielen anderen Schafen in die Sommerfrische schickt, dann entweder mit der Zange beim Ohr oder mit dem Pinsel auf dem Fell, kennzeichnet er sie damit, er sie dann im Herbst wieder einwandfrei herausfischen kann. Einwandfrei, ein schönes Wort. Es ist keiner da, der einen Einwand machen kann. Es ist ganz klar, mein Schaf, guck mal, es ist mein Schaf. Da hat der Herr nicht dieses Problem, weil er kennt schon das sein. Aber schöne Parallele. Das heißt im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 11, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, so wird Gott auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in uns wohnenden Geistes. Der Ruf wird erschallen, alles, was den Heiligen Geist hat, her zu mir. Und sie werden auferstehen. Wenn wir jetzt in den alten Bund des Gesetzes zurückschauen, dann war der Heilige Geist damals zwar auch schon da, aber die Gläubigen waren nicht mit ihm versiegelt. Deshalb betet David im Psalm 51, Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Im Neuen Bund haben wir die Verheißung von Jesus, dass unser Heiliger Geist niemals verlassen wird. Deshalb ist es nicht ganz korrekt, wenn wir so beten, wie David es tat. Der Heilige Geist verlässt uns niemals, aber er kann betrübt werden. Das Wort heißt traurig. Nicht zuletzt durch unser faules Gerede. Das haben wir, besteht eine Verbindung zwischen dem, was vorher steht, aber auch mit dem, was nachher kommt. Ab Vers 31 kommen wir langsam zum Ende. Trinken wir nochmal. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Geschwister, ein bisschen haben wir schon gehört, ein bisschen leben wir auch nicht hinterm Mond. Wie aktuell Vers 31 ist, sehen wir in diesen Tagen Wut und Geschrei und Lästerung ringsum. Und gläubige Christen, die es eigentlich besser wissen müssen, Anführer sogar, Leute, die Bücher geschrieben haben, sind mittendrin in diesem Auflauf, mitten unter, ich habe das Wort von der Esoterik am Anfang gebracht, gebrauche ich es nochmal, mitten unter Esoterikern aller Couleur. Ich habe oft den Eindruck, manche Christen haben zwar die Esoterik und die Bücher verbrannt bei ihrer Bekehrung, aber so mancher Gedanke, der quält sie noch. Geschwister, wir Christen glauben, wenn wir auf dem Boden der Schrift stehen, an einen Gott, der alles in seiner Hand hat, aber gar alles. Vom Universum bis zur Regierung. Deshalb sagt Paulus in Römer 13, Vers 1, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Bis hin zum Spatz, der vom Himmel fällt, sagt Jesus. Der Wurm, der dem verwöhnten Jonas seinen Rizinusstaude annagte, von wem kam er? Von Gott natürlich. Mir ist dieser Gedanke zu hoch, denke ich uns allen. Aber wenn wir diesen Glauben aufgeben, Geschwister, dann verlieren wir sofort unsere Ruhe. Dann sind wir nämlich abhängig von den Umständen, wie sie uns gerade begegnet. Sind sie gut, dann ist alles okay. Sind sie aber nicht gut, eine längere Zeit sogar, dann geht der Protest los. Geschwister Hiob wurde manches zugemutet. Ich denke, mehr als vielen, die heute in unserem verwöhnten Europa hier auf die Straße gehen. Und mitten in der größten Bedrängnis sagt er zu seiner Frau, das Gute nehmen wir von Gott an, das sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Ich denke, hier warte die richtige Perspektive. Kennzeichen der ersten Christen war, dass sie sogar, so steht es im Hebräer 10, den Raub ihrer Güter mit Freuden aufgenommen haben. Die waren noch nicht so verwöhnt wie wir heute. Nur von Jesus weitererzählen, das konnten sie nicht lassen. Ja, das war das Einzige. Alles andere kann man in Bären untertragen. Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich lese dazu zwei Verse aus dem ersten Petrusbrief, übrig dann viele andere Worte. 1. Petrus 5, die Verse 6 und 7. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Es ist Hochmut. Vers 5 erklärt das, der Vers zuvor, ganz klar. Wenn wir uns gegen den um uns besorgten Gott auflehnen, indem wir rebellieren, für unsere Rechte glauben, kämpfen zu müssen gegen einen obskuren Gegner. Ich denke, da bricht oft einfach eine, die einem alten Menschen wirklich anhängende Rebellion bricht oft durch heute, in dieser Situation. Gegen einen obskuren Gegner, der heißt mal so, mal heißt er so, hauptsächlich, da ist eine finstere Macht im Hintergrund, die muss ich jetzt bekämpfen. Da muss ich jetzt Gott ein bisschen unterstützen, damit dieses Unheil nicht siegt am Ende. Geschwister, lasst uns besser zur Ruhe kommen bei uns. Sagen Gott, der strahlt Ruhe aus, Güte und Mitleid. Das sind die Wesenssachen, die wir von ihm annehmen sollen. Ja, soweit für heute.